Gnade sei mit euch und Friede von Gott, dem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, christliche Fundamentalisten stellen für Jugendliche in Sachsen eine größere Gefahr dar als Islamisten. Das jedenfalls hat jüngst ein Sprecher, nein, nicht des Zentralrats der Muslime, sondern der Sächsischen Evangelischen Landeskirche behauptet. Nämlich der Beauftragte der Sächsischen Landeskirche für Weltanschauungs- und Sektenfragen, ein Harald Lamprecht, der hat Folgendes gesagt gegenüber der Dresdner Morgenpost, Zitat: Was die Gefährdung von sächsischen Jugendlichen angeht, bereiten etwa radikale Bibelgruppen viel größere Probleme als Islamisten. Zitat Ende. Und dann gibt er eine interessante Begründung. Er sagt, der Anteil sächsischer Jugendlicher an den aus Deutschland ausgereisten IS-Rekruten lege im unteren einstelligen Bereich. Weit größeren Zulauf als die Gruppe der IS-Rekruten würden dagegen die christlichen Fundamentalisten erfahren. Und dann fragt man sich ja, was soll denn bitte schön an denen so gefährlich sein? Und die Antwort des sächsischen Weltanschauungsbeauftragten, auch sie, also auch die christlichen Fundamentalisten oder das, was er dafür hält, erstrebten, Zitat, eine göttlich gebotene Ordnung, die zwangsläufig das Verhältnis zur Demokratie in Frage stellt. Zitat Ende. Sie haben sich nicht verhört. Eine göttlich gebotene Ordnung, die zwangsläufig das Verhältnis zur Demokratie in Frage stellt. Das hat der sächsische Theologe laut Presseberichten wirklich so gesagt und er hat dabei natürlich, Sie haben das gehört, eine abenteuerliche Gleichung aufgestellt. Und diese Gleichung lautet, wer an eine göttlich gebotene Ordnung glaubt, stellt damit zwangsläufig die Demokratie in Frage. Nun, diese Gleichsetzung ist ebenso infam wie dümmlich, denn gerade die Ethik der Bibel lehrt ja die Christen, dass wir die Rechtsordnung des Staates respektieren müssen. Das Stichwort heißt, seid der Obrigkeit untertan, Römer 13. Und das gilt so lange, bis der Staat von uns etwas fordert oder bis der Staat uns etwas erlaubt, was ungehorsam gegen Gott wäre. Und dann greift Apostelgeschichte 5, Vers 29, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und daraus folgt nun, und das hat die Geschichte dauerhaft bewiesen, Christen sind loyale Staatsbürger. Christen sehen sich an das geltende Recht gebunden. Christen dürfen niemals Gewalt anwenden zur Durchsetzung ihrer Überzeugung. Und Christen sehen sich zugleich, was die Gestaltung ihres Lebens angeht, nennen wir es mal Lebensstil, und was auch ihre Bewertungen dessen angeht, was der Staat tut, sehen sich Christen an das Wort Gottes gebunden. Und hier liegt das Wahrheitskörnchen dieses abenteuerlichen Zitates. Wir glauben in der Tat, dass es zum Beispiel für das Zusammenleben in der Ehe, für Familie, für Mannsein, für Frausein, für Erziehung, dass es dafür eine göttlich gebotene Ordnung gibt, an die wir uns gebunden wissen und die uns in der Bibel offenbart ist. Und die Theologie spricht hier von der Schöpfungsordnung. Dietrich Bonhoeffer hat das etwa immer wieder betont gegen den totalitären Anspruch der Nazis. Und zu dieser Schöpfungsordnung bekennen wir uns auch öffentlich, dafür werben wir, auch mit Vorträgen und Artikeln, dazu stellen wir uns. Aber diese Schöpfungsordnung nötigen wir niemandem auf, weil sie nur freiwillig befolgt werden kann. Aber wir lassen uns auch vom Staat keine andere Ordnung aufnötigen. Wir lassen uns nicht von Ideologien oder Gesellschaftsmodellen oder irgendwelchen Familienministerien vorschreiben, wie wir unser persönliches Leben gestalten sollen. Wie wir beispielsweise als Ehepaar die Aufteilung von Berufstätigkeit und Kinderbetreuung vornehmen sollen, das lassen wir uns von keiner Familienministerin vorschreiben. Und darum sind wache Christen immer eine Stütze für die Demokratie und wache Christen sind zugleich eine Gefahr für jede Diktatur, weil es zum Wesen der Diktatur gehört, in das Privatleben einzugreifen, in die Familien hineinzuwirken, sie zu bevormunden, weil es zum Wesen der Diktatur gehört, das freie Denken zu beschneiden und weil keine Diktatur es erträgt, an einem ethischen Maßstab gemessen zu werden, den sie nicht selbst bestimmt hat. Was Francis Schaeffer, der große christliche Kulturkritiker, über die frühen Christen im Römischen Reich schreibt, das gilt im Prinzip für die Christen zu allen Zeiten. In seiner berühmten Untersuchung, wie können wir denn leben, sagt Francis Schaeffer Folgendes über die Christen im Römischen Reich. Zitat, keine totalitäre Autorität, kein autoritärer Staat kann diejenigen tolerieren, die einen absoluten Maßstab besitzen, nachdem sie diesen Staat und seine Ordnungen beurteilen. Die Christen hatten einen solchen absoluten Maßstab in der Offenbarung Gottes, also in der Bibel. Weil die Christen einen absoluten und universal gültigen Maßstab hatten, nachdem sie nicht nur die persönliche Ethik, sondern auch das Verhalten des Staates beurteilen konnten, galten sie als Feinde des totalitären Roms und wurden den wilden Tieren vorgeworfen. Zitat Ende. Wir sind froh und wir sind dankbar, nicht in einer Diktatur leben zu müssen, wie das anderen Glaubensgeschwistern ergeht. Aber wir spüren auch den Druck des Zeitgeistes. Wir spüren als Christen auch den Druck der öffentlichen Meinung, der politischen Korrektheit und teilweise der Gesetzgebung. Und wir merken, dass es genügend Kräfte in der Gesellschaft gibt, und das geht teilweise schon in der Schule los oder gar im Kindergarten, die auf unseren Lebensstil einwirken wollen. Genügend Kräfte in der Gesellschaft, die uns in eine bestimmte Richtung ziehen wollen. Und darum darf in unserer Predigtreihe über Mutproben in der Bibel, mit der wir heute ja schon in die sechste Runde gehen, jene Mutprobe nicht fehlen, die einer Personengruppe besonders zugemutet wird. Und diese spezielle Personengruppe spricht Paulus hier im zweiten Kapitel des Titusbriefes an. Aber Paulus nimmt diese spezielle Personengruppe nicht beiseite und sagt, ich will euch jetzt mal was ganz Spezielles für euch verraten, sondern er will zugleich, dass alle Christen das lesen, denn es ist nicht nur die Sache dieser Personengruppe, ob sie ihre Mutprobe bestehen, sondern wir sind alle gefordert, sie darin zu unterstützen und zu ermutigen. Und wenn wir uns dazu stellen wollen, dann erfordert das von uns allen Mut, auch von uns als Gemeinde, Mut zu dieser Schöpfungsordnung Gottes zu stellen, die wir soeben ja auch besungen haben, Psalm 104 oder dieses nach Psalm 104 gedichtete Lied auf Seele Gott zu loben. Gott hat eine großartige Ordnung in dieser Welt geschaffen, die trotz des Sündenfalls noch erkennbar ist. Und er hat auch für uns Menschen eine Schöpfungsordnung gegeben. Und dazu stellen wir uns. Wir sind alle gefordert. Und wir werden Mut dafür brauchen, weil wir uns damit querstellen zum vorherrschenden Meinungsklima. Und die Personengruppe, denen diese besondere Mutprobe zugemutet wird, sind, Sie ahnen es schon, die verheirateten Frauen in der Gemeinde. Die verheirateten Frauen in der Gemeinde, um die geht es heute. Die ersten, denen Paulus das schrieb, hatten zwar auf Kreta ein angenehmeres äußeres Klima als wir hier, aber der kulturelle und der gesellschaftliche Wind war damals ähnlich rau wie in Deutschland 2016. Und es war für die noch junge, unerfahrene Gemeinde, an die der Titusbrief geht und um die sich Titus dort kümmert auf Kreta, und es war für die Familien in dieser Gemeinde in Kreta eine schwierige Aufgabe, ihren Weg zu finden, mitten in dem weltanschaulichen Durcheinander und dem ethischen Chaos, das damals nach allem, was wir wissen, auf Kreta herrschte. Und der Gemeindeleiter Titus hat nun eine ganz klare Aufgabe. Er soll diesen jungen Christen gültige Orientierung geben, wie sie sich zurechtfinden können, wie sie zur Ehre des Herrn leben können, auch unter diesen Umständen. Und dafür will Paulus den Titus mit diesen Zeilen hier ausrüsten. Titus 2 zeigt, es gibt einen Lebensstil, der dem Evangelium entspricht. Es gibt einen Lebensstil, der dem Evangelium entspricht. Das ist nicht ein christlicher Einheitslook, bei dem gesetzlich jede Kleinigkeit festgelegt ist. Aber es gibt geistliche Grundentscheidungen. Es gibt Weichenstellungen für die grundlegenden Existenzfragen. Es gibt eben diese Schöpfungsordnung. Und es erfordert Mut, Ja zu sagen dazu und sich dazu zu stellen. Und der Ort, an dem dieser Lebensstil eingeübt und bewährt werden muss, ist zunächst die Familie. Und diese Familie war durch die Irrlehrer offensichtlich besonders unter Beschuss genommen. Das sehen wir schon in Titus Kapitel 1, Vers 11. Da redet Paulus von Leuten, denen man das Maul stopfen muss. Titus 1, Vers 11, denn sie bringen ganze Häuser durcheinander mit ihren ungehörigen Lehren. Ganze Häuser, ganze Familien machen sie wirr und bringen sie in Bedrängnis. Und deshalb darf die Gemeinde die Familien in dieser Situation nicht allein lassen. Die Gemeinde soll den Familien helfen, stabil zu werden, ein Profil zu bekommen, das Gottes Plan entspricht. Und die Gemeinde soll natürlich nicht Familien nur unterstützen, sondern das gilt in gleicher Weise, dass sie den Singles, wie Titus ja einer war, Titus war ein Single, auch klare Orientierung gibt, jedem an seinem Platz. Und das ist, was Paulus hier sagt. Je nach Alter und Stand gibt es besondere Aufgaben und Gefährdungen. Und in Titus 2, Sie sollten das zu Hause unbedingt nochmal nachlesen, werden dann die verschiedenen Gruppen durchbuchstabiert. Im ersten Vers macht Paulus gleich deutlich, Titus 2, Vers 1, du aber rede, was der gesunden Lehre entspricht. Und dann geht's erst um die älteren Männer, dann die älteren Frauen, dann die jüngeren Frauen, die jungen Männer, Titus selbst und die Sklaven, also die Arbeitnehmer. Und jeder bekommt seine spezielle Aufgabe und Herausforderung genannt. Und wir konzentrieren uns heute auf die verheirateten Frauen und deren besondere Mutprobe. Und wir lesen dazu die Verse 3-5. Und die haben Sie auch auf Ihrem Gottesdienstzettel als Predigtext für heute. Titus soll lehren, dass sich die alten Frauen gleicherweise so verhalten sollen, wie es Heiligen geziemt. Dass sie nicht verleumderisch sein sollen, nicht vielem Weingenuss ergeben, sondern solche, die das Gute lehren, damit sie die jungen Frauen dazu anleiten, ihre Männer und ihre Kinder zu lieben, besonnen zu sein, keusch, häuslich, gütig und sich ihren Männern unterzuordnen, damit das Wort Gottes nicht verlästert wird. Vorher in Vers 2 geht es um die älteren Männer. Also das Alter ist da nicht präzise bestimmt. Das sind Männer, die für andere Verantwortung tragen, die von anderen um Rat gefragt werden. Und denen wird gesagt, sie sollen nüchtern sein, das heißt reife Vorbilder, ernsthaft, ehrbar, damit sie Autorität haben, besonnen in ihrem Urteil, integer in ihrem Vertrauen zu Gott, verlässlich in der Liebe zu den Menschen und geduldig unter Druck. Darüber können wir jetzt nicht im Einzelnen sprechen, aber mit denen geht es los. Und dann wendet sich Paulus umgehend den Frauen zu. In Vers 3 sagt er, in gleicher Weise, das heißt mit der gleichen geistlichen Grundhaltung. Und dann spricht er erstmal die älteren Damen an, wie wir sagen würden. Also alt, das kann man nicht so rechnerisch festlegen, aber das waren Frauen, die Lebenserfahrung hatten, die sich bewährt hatten als Christinnen und die nicht mehr hauptsächlich mit dem Aufziehen ihrer eigenen Kinder beschäftigt waren. Und diese Frauen nahmen in der Gemeinde viele Dienste wahr. Das können wir aus verschiedenen Zusammenhängen schließen. Diese Frauen haben viele wichtige Dienste wahrgenommen. Sie kümmerten sich um andere Frauen und Kinder. Sie besuchten Kranke und Gefangene. Sie gaben Quartiere für durchreisende Christen. In einigen heidnischen Städten kümmerten sie sich auch um ausgesetzte Babys. Es war damals zum Teil durchaus üblich, unerwünschte Babys einfach auszusetzen. Heute werden sie dann schon vorher abgetrieben. Und eine Verantwortung hebt Paulus besonders hervor. Diese älteren Christinnen sollen als Mentorinnen, als Beraterinnen für die jüngeren Frauen Verantwortung wahrnehmen und den jüngeren Frauen mit ihrer Erfahrung dienen. Sie sollen die jüngeren Frauen, wir würden heute sagen, wahrscheinlich coachen, schulen, entlasten, begleiten, beraten. Diese älteren Frauen bedeuten für die Gemeinde ein starkes Potenzial, sagt Paulus. Sie sollen nicht die gesamte Gemeinde lehren. Paulus macht sehr deutlich, dass die Gemeindeleitung durch Lehre von Männern wahrgenommen werden soll. Auch nicht von allen Männern, sondern von denen, die bestimmte Kriterien erfüllen. Aber diese Frauen, die sollen eine besondere Aufgabe an ihren Geschlechtsgenossinnen wahrnehmen. Und noch etwas ist interessant. Während Titus die anderen Altersgruppen auch alle direkt unterweisen soll und seelsorgerlich begleiten soll, wird ihm bei den jungen Damen diese Aufgabe abgenommen. Eben durch die älteren Frauen. Auch ein interessanter Hinweis. Und dazu brauchen diese älteren Frauen bestimmte Voraussetzungen, damit sie ihre Aufgabe mit Autorität und glaubwürdig wahrnehmen können. Sie sollen erstmal selber ein gutes Vorbild sein in ihrem Lebenswandel. Und deswegen schickt Paulus ihnen zunächst mal voran, bevor er über das redet, was sie den jüngeren Frauen nahebringen sollen, wie sie selber leben sollen. Und das ist Vers 3. Sie sollen sich verhalten, wie es Heiligen geziemt, nicht verleumderisch sein, nicht viel im Weingenuss ergeben, sondern solche, die das Gute lehren. Also sie sollen sich verhalten, wie es Heiligen geziemt. Das gilt natürlich für alle Christen. Aber es wird hier den älteren Frauen nochmal besonders ans Herz gelegt. Das Wort, was da im Griechischen steht, enthält das Wort für Priester. Also priesterlich sollen sie leben. Der Herr hat euch herausgerufen aus der Welt, sagt Paulus. Und das soll jetzt an eurem Leben deutlich werden, dass der Herr euch herausgerufen hat aus der Welt. Dass ihr Jesus gehört, dass ihr Jesus dient. Und das legt Paulus diesen älteren Frauen nochmal ans Herz. Ihr sollt so leben, dass es zu der privilegierten Position passt, die Jesus euch gegeben hat. Ihr sollt Jesus Ehre machen mit eurem ganzen Leben. Ihr älteren Geschwister, ihr sollt ein Vorbild echter Heiligkeit sein. Die Jüngeren in der Gemeinde sollen an eurem Leben ablesen, dass es einen Unterschied macht, ob ich für Jesus lebe oder für mich, ob mich Gottes Wort bestimmt oder der Zeitgeist. Ihr sollt euch verhalten, wie es Heiligen geziemt. Und das soll sich bewähren, nicht nur am Sonntagvormittag, sondern an der Grasnarbe des Alltags. Und damit hat der zweite Hinweis zu tun, sie sollen nicht verleumderisch sein. Das heißt auf Deutsch, sie sollen nicht tratschen. Sie sollen nicht schlecht über andere reden. Und hier steht, das fand ich sehr überraschend, im Griechischen das Wort für Diabolos. Also mä diabolus steht dort wörtlich. Und dieses Wort wird im Neuen Testament, das wissen Sie, häufig als Titel für den Satan verwendet. Den Vater der Lüge. Es ist das Geschäft des Teufels zu verleumden und anzuklagen. Und Paulus sagt, lasst euch nicht vor diesen Karren spannen. Lasst euch nicht hinreißen, schlecht über andere zu reden und Gerüchte hinter ihrem Rücken zu verbreiten. Nicht verleumderisch. Diabolus, betreibt nicht das Geschäft des Teufels. Und das, dann das nächste, nicht dem Trunk ergeben. Da steht wörtlich, nicht vielem Wein versklavt. Das überrascht uns hier in dieser Auflistung. Offensichtlich gab es schon in der kretischen Situation damals auch für Frauen eine gewisse Gefährdung, zum Sklaven von Alkohol oder anderen Rauschmitteln zu werden. Es ist erstaunlich, dass Paulus dies in der Gemeinde schreiben muss oder für die Gemeinde schreiben muss. Vielleicht hing es auch mit diesem speziellen Lebensgefühl auf Kreta zusammen. Er sagt, seid nicht versklavt. Versklavt bedeutet, dass ich in Abhängigkeit gerate unter eine Kontrolle, die meinem Willen entzogen ist. Vielleicht haben sich auch manche von der Einsamkeit und dem Leiden des Alters ablenken wollen. Und was als Flucht gedacht war, wurde dann zu einem neuen Gefängnis für sie. Seid nicht vielem Wein versklavt, wörtlich. Ihr habt eine große Aufgabe, ihr habt eine hohe Verantwortung. Und wie ihr im Verborgenen lebt, auch dort, wo es keiner sieht, wo es keiner mitkriegt, hat einen starken Einfluss auf euren gesamten Dienst. Und dann die wichtigste Aufgabe, sie sollen lehren. Sie sollen Gutes lehren, wie es in Vers 3 heißt. Und sie sollen die jungen Frauen anleiten oder anhalten. Gutes lehren, anleiten. Und eben sollen ihre besondere Verantwortung wahrnehmen für diese jüngeren Frauen, die Gott ihnen in besonderer Weise ans Herz legt. Was Paulus hier beschreibt, ist so etwas wie ein weiblicher Generationenvertrag. Die älteren Glaubensschwestern haben eine spezielle geistliche Verantwortung für die jüngeren Glaubensschwestern. Das ist eine gute Frage, die wir uns immer wieder stellen. Gibt es das in unseren Gemeinden? Und wie können wir solche Möglichkeiten eröffnen, dass die Generationen untereinander dieses Potenzial ausschöpfen? Ich denke, hier kann noch viel, viel Gutes geschehen, wenn wir diesen biblischen Zusammenhang entdecken und anwenden. Dass ältere Christinnen sich dafür bereithalten, auf die jungen Frauen zuzugehen, ihnen ihren Rat auch anzubieten, sich um sie zu kümmern. Und dass junge Christinnen auch den Rat der Älteren suchen. Dass sie wissen, da ist ein Erfahrungsschatz angesammelt worden über Jahrzehnte eines Lebens mit Jesus, von dem wir auch profitieren können für unsere Ehen, wenn wir mal heiraten oder für unsere Erziehung der Kinder. Das ist also offensichtlich ein biblisches Prinzip, dieser weibliche Generationenvertrag, der in der Gemeinde verwirklicht wird. Und dann wird Paulus noch konkreter. Er sagt nicht nur, dass die älteren Frauen die jüngeren beraten sollen, sondern er sagt auch, was sie ihnen sagen sollen, wie sie sie beraten sollen. Also Paulus beschreibt ganz klar, in welche Richtung die älteren Frauen die jüngeren Frauen prägen sollen, wozu die älteren Frauen die jüngeren Frauen ermutigen sollen, anleiten sollen. Und damit kommen wir jetzt zu den brisantesten Versen dieses Textes, zu dieser speziellen Personengruppe, zu der eigentlichen Mutprobe, zu diesem herausfordernden Lebensstil. Was sollen die jungen Frauen nun lernen von den älteren Schwestern? In unserer Zeit ist das besonders aktuell wieder. Offensichtlich war es das in Kreta auch. Wenn Sie sich folgende Untersuchung mal vor Augen führen. Das Grimme-Institut machte schon vor gut 10 Jahren, also 2005, eine Studie Familienbilder im Fernsehen. Die Frage war, in welchen Familienverhältnissen leben die Hauptfiguren der Filme? Und dabei kam heraus, laut Grimme-Institut, dass nur 4% der gezeigten Frauen in einer klassischen Familie mit Ehemann und Kind gezeigt werden. Alle anderen Frauen sind entweder Singles ohne Kind oder alleinerziehend oder sie leben in einer Beziehung ohne Trauschein. Wie gesagt, das war vor 10 Jahren. Inzwischen 2016 wird sicherlich die Präsenz lesbischer Lebensgemeinschaften noch deutlich erhöht sein. Diese Bilder prägen unsere Zeitgenossen. Und dazu kommt dann noch die direkte Propaganda in weiten Teilen der Politik und der Druck aus der Wirtschaft, nicht zu vergessen. Erst vor wenigen Tagen, also Anfang August, gerade passend zu unserer Predigt, musste ein englischer Spitzenmanager seinen Posten räumen. Vielleicht haben Sie das gelesen, Kevin Roberts, Aufsichtsratsvorsitzender der Werbeagentur Saatchi & Saatchi, wurde am Mittwoch von der französischen Muttergesellschaft Publicis entlassen. Warum? Er hatte sich sehr verdient gemacht um diese Firma, hatte sie zu großem Erfolg geführt. Der Anlass war ein Interview mit der Nachrichtenseite Business Insider. Und in diesem Interview hatte er gesagt, viele Frauen wollen im Job gar nicht aufsteigen und unbedingt Karriere machen. Sie wollen gar keine Führungsposition um jeden Preis. Viele Frauen wollen einfach nur gute Arbeit machen. Und sie seien heute der Ansicht, wir unterwerfen uns nicht mehr den Maßstäben idiotischer Dino-Männer. Sie träumten nicht vom größeren Büro, vom höheren Gehalt, sondern wollten glücklich sein und in Ruhe arbeiten. Und Roberts sagt, er sehe in dem Mangel an Frauen in Führungspositionen kein Problem. Und zwar genau deshalb, weil er wisse, dass die Frauen in seinem Unternehmen glücklich und erfolgreich seien und großartige Arbeit leisteten. Wenige Tage später hat die Muttergesellschaft Publicis ihn entlassen, mit der Begründung, wir dulden keine Repräsentanten, die nicht Inklusion fördern. Knallhart! Denn dieser Mann hatte gegen zwei Dogmen verstoßen. Er hatte gegen das Dogma verstoßen, dass es keine grundsätzlichen Unterschiede zwischen Mann und Frau geben dürfe. Und er hatte gegen das Dogma verstoßen, dass Frauen, wenn möglich, nach Karriere streben sollten. Überlegen Sie mal, so stark ist der Druck auf Männer und erst recht auf Frauen. Und mitten hinein in diesen Druck redet der Titusbrief. Redet Gott mit diesem Titusbrief. Und was viele unterschätzen, schon damals im ersten Jahrhundert waren die jungen Frauen besonders stark den Attacken des Zeitgeistes ausgesetzt. Schon im ersten Jahrhundert gab es diese ganzen feministischen Einflüsse in hohem Maße. Man wollte den Frauen schon im ersten Jahrhundert deutlich machen, dass Gottes Anordnungen nicht mehr in unsere Kultur passen, dass die traditionellen Aufgaben der Frau in Familie, Gesellschaft und Gemeinde überholt seien, out of date seien, sie unterdrücken würden. So wie das ja heute dann ein bisschen in christliche Kreise hinein teilweise verbreitet wird, dass das eine im Grunde genommen letztlich eine Unterdrückung der Frauen sei, wenn sie nicht predigen und Gemeinde leiten dürften. Und natürlich gab es auch damals wie heute respektlose, rücksichtslose Männer. Typisch für sie war ein Zitat von Demosthenes. Demosthenes, ein berühmter Redner und Staatsmann, eigentlich aus dem 4. Jahrhundert vor Christus, aber sein Zitat hatte überlebt. Demosthenes hat gesagt, wir haben Kurtisanen für das Vergnügen, Konkubinen für den Geschlechtsverkehr und unsere Ehefrauen sind dazu da, legitime Kinder zu gebären und zuverlässig für den Haushalt zu sorgen. Zitat Ende. Klar, dass in diesem Zusammenhang das Wort Haushalt einen schlechten Klang hatte und kein Wunder, dass es schon damals eine ziemlich aggressive Frauenbewegung gab. Umso wichtiger war ein gutes Coaching innerhalb der christlichen Gemeinde. Umso wichtiger. Und jetzt wollen wir zum Schluss gucken, was sollen denn die älteren Frauen denn nun die jüngeren lehren? Paulus beschreibt das in den Versen 4 bis 5. Damit sie die jungen Frauen dazu anleiten, ihre Männer und ihre Kinder zu lieben, besonnen zu sein, keusch, häuslich, gütig und sich ihren Männern unterzuordnen, damit das Wort Gottes nicht verlästert werde. Jetzt gehen wir das mal durch. Das ist hochspannend. Zunächst mal macht Paulus deutlich, das Motiv dieser Aussagen ist nicht die Bequemlichkeit der Männer oder ein Traditionalismus, der irgendwelche alten Formen festschreiben will, sondern er sagt, was soll verhindert werden? Es geht um die Ehre Gottes, es soll nicht das Wort Gottes verlästert werden. Darum sollen die Frauen so leben. Das geht also nicht um irgendwelche äußeren Formen oder Traditionen. Da steht das Wort für Blasphemie. Hier soll nicht das Wort Gottes verlästert werden. Gottes Schöpfungsordnung, wer die verachtet, beleidigt Gott. Deswegen ist das so wichtig. Deswegen ist es nicht einfach nur eine Stil- oder Kulturfrage. Und Paulus macht auch deutlich, er verdunkelt das Zeugnis der Christen gegenüber der Welt, wer die Schöpfungsordnung leugnet. Die Welt kann nicht sehen, dass die Christen anders leben, wenn wir uns total anpassen. Das beschädigt die Glaubwürdigkeit der Gemeinde. Das behindert letztlich auch die Ausbreitung des Evangeliums. Liebe Leute, ich denke, wir meinen manchmal, den Nichtchristen würde es mehr Eindruck machen, wenn wir uns nicht so sehr von ihnen unterschieden. Aber das ist ein Irrtum. Die meisten erwarten von uns einen anderen Lebensstil. Die wollen sehen, dass wir anders sind. Wir sollen erkennbar sein, auch durch unseren Mut an diesem Punkt. Und hier geht es also um verheiratete Frauen oder solche, die sich darauf vorbereiten. Das war wahrscheinlich die Mehrheit in der Gemeinde. Wir wissen gleichzeitig, dass die Bibel deutlich macht, Ehe und Familie sind nicht die einzig denkbare Möglichkeit zu einem erfüllten Leben. Es gibt auch die Möglichkeit, dass einer Single bleibt. Und auch darauf liegt eine große Verheißung. Und auch so kann ein voll erfülltes Leben geführt werden unter Gottes Führung. Aber wenn die Entscheidung für Ehe und gegebenenfalls Familie getroffen wird, dann sagt Paulus, dann gilt für die Frau, es liegt der eindeutige Schwerpunkt ihrer Aufgabe auf dem eigenen Haus. Das macht Paulus an dieser Stelle deutlich, auch an anderen Stellen. Und mit Haus ist hier nicht das Gebäude gemeint, sondern das Konzept Haus, das Konzept Familie. Das ist nicht ein grundsätzliches Verbot der außerhäuslichen Berufsarbeit. Aber Paulus macht deutlich, alle Berufstätigkeit und auch übrigens aller ehrenamtliche Einsatz müssen sich daran messen lassen, wie weit es sich mit der Hauptaufgabe der Frau vereinbaren lässt. Und dafür hat Paulus nun ja einen kleinen Lehrplan formuliert, wenn man das so sagen will, ein Curriculum für Ehefrauen und Mütter. Und die Basis dieses Curriculums ist nicht ein sturer Katalog von Pflichten und Regeln. Das ist es nicht. Sondern die Basis dieses Curriculums ist die persönliche Beziehung der Frau zu den wichtigsten Menschen in ihrem Leben. Und diese Beziehung soll geprägt sein von Liebe. Und damit setzt Paulus hier einen ganz klaren Ton. Er sagt, Menschen gehen vor Sachen. Menschen gehen vor Funktionen. Und dann formuliert er eben diese Prinzipien. Erstens, liebe deinen Mann. Erstens, liebe deinen Mann. Damit sie die jungen Frauen dazu anleiten, ihre Männer zu lieben. Liebe kann offensichtlich in gewisser Hinsicht gelernt und gelehrt werden. Das ist nicht das Einzige, aber es gehört offensichtlich dazu. In den Spielfilmen ist die Botschaft ja immer ganz anders. Liebe, das ist so ein Gefühl, was eben kommt und geht. Und wenn der Honeymoon vorbei ist, dann kann man sich eben nicht wehren. Und wenn man sich dann wieder neu verliebt in irgendeinen anderen, dann ist das eben Schicksal. Und dann muss man seinem Herzen folgen. Und dann heucheln alle viel Verständnis füreinander und sagen, es ist ja viel besser für die Kinder und wir bleiben Freunde und wir treffen uns zu Weihnachten mit 3 Patchwork-Familien. So wird es suggeriert. Und Paulus sagt das Gegenteil. Er sagt, liebe deinen Mann und lehre die jungen Frauen, ihre Männer zu lieben. Liebe ist offensichtlich mehr als ein wechselndes Gefühl. Liebe ist, dass ich bereit bin, dem anderen zu dienen, ihn zu tragen. Liebe ist größer als die aktuellen Gefühle, die manchmal schwanken. Liebe, so macht die Bibel deutlich, fragt danach, was braucht der andere? In Epheser 5 sagt Paulus, das gilt natürlich auch für den Mann. Für den Mann formuliert Paulus das noch viel radikaler. Der Mann muss bereit sein, sein Leben für seine Frau zu opfern, wenn es drauf ankommt. Er muss bereit sein, für seine Frau zu sterben, sagt Paulus. Das Grundprinzip der Liebe ist das Dienen. Und solche Liebe sollen die Frauen mit Gottes Hilfe lernen. Das hat nichts mit Krampf zu tun. Sie sollen überlegen, wie kann ich auch in den Alltagssituationen meinem Mann am besten helfen? Wie kann ich ihn am stärksten ermutigen? Wie kann ich ihm am wirkungsvollsten beistehen? Und Petrus schreibt in 1. Petrus 3, das gilt sogar für Frauen mit ungläubigen Männern. Auch für die gilt das. Und je mehr wir einander dienen, umso mehr wird auch das Gefühl der Liebe füreinander immer wieder wachsen. John MacArthur hat das mal so schön gesagt. Er hat gesagt, where there is genuine practical love, genuine emotional love is sure to follow. Also wo man sich praktisch dient in einer Ehe, da tut das auch gewissermaßen dem emotionalen Haushalt immer wieder gut. Und wie anders lehrt uns das der Zeitgeist? Der Zeitgeist sagt, denk an deine eigenen Interessen, verwirkliche dich selbst. Und wenn du an der Seite deines Mannes keine Chance mehr zu einem glücklichen Leben siehst, dann kannst du notfalls ihn auch verlassen. Und wenn dir die Ehe nicht mehr sinnvoll erscheint, dann löse dich draus. Finde für die Kinder eine Lösung, mach keinen Rosenkrieg. Aber dann löse dich draus, das ist legitim. Du musst authentisch bleiben. Wie viele Scheidungen werden heute gerade von Frauen betrieben? Natürlich auch viele von Männern, aber auch von Frauen, angestiftet durch diesen Zeitgeist. Liebe deinen Mann. Und dann die zweite Lektion. Punkt 2 in diesem Curriculum, liebe deine Kinder. Liebe deine Kinder. Also die erste Verantwortung gilt den nächsten Menschen. Und noch etwas ist interessant, dass die Beziehung zum Ehemann noch vor den Beziehungen zu den Kindern genannt wird, weil die Ehe die Grundlage für die Familie ist. Und wenn die Liebe zwischen den Eltern erkaltet, ist das eine schwere Hypothek für die Kinder. Und wenn die Kinder sehen, dass die Eltern nicht mehr liebevoll miteinander umgehen, dass es da keine Umarmung mehr gibt, keine Herzlichkeit, dann ist es eine ganz schwere Hypothek für die Kinder. Eine gesunde Ehe ist die beste Voraussetzung für die Kindererziehung, für die Geborgenheit der Kinder auch, für das Lebensgefühl der Kinder. Und diese Ehe ist eine lebenslange Aufgabe. Klar, die Kinder gehen irgendwann aus dem Haus, die bauen dann ihr eigenes Leben aus, die bleiben mit uns verbunden, aber sie bauen ein neues auf. Und wir als Eheleute, wir bleiben ein Leben lang, wenn der Herr es schenkt, aneinander gebunden. Aber dann nach dem Ehemann kommen gleich die Kinder. Sie sollen lernen, ihre Kinder zu lieben. Und das ist keine blinde Liebe, die dem anderen alles gibt, was er will, sondern es ist eine sehende Liebe, die dem anderen gibt, was er braucht. Aber wenn ich dem anderen geben will, was er braucht, dann schließt das auch ein, dass ich meine eigenen Interessen dem ein Stück weit unterordne. Dass ich erstmal frage, was dient dir? Und darum ist es eben so wichtig, dass der Mann der Frau die Geborgenheit und die Sicherheit für diese Blickrichtung gibt, weil sie spürt, dass er auch das Beste für sie sucht. Und dann liebe deine Kinder, gib ihnen das, was sie brauchen, das Evangelium. Eine treue Erziehung, Ermutigung, gib ihnen Korrektur, gib ihnen Geborgenheit, gib ihnen Fürsorge. Gib ihnen klare Orientierung, gib ihnen ein glaubwürdiges Vorbild. Sie sehen an dir noch viel mehr, als sie von dir hören. Und natürlich muss der Mann dabei auch mithelfen. Der hat auch in der Erziehung ganz wichtige Funktionen wahrzunehmen. Aber die alltägliche Begleitung, so an der Grasnarbe, das ist die Hauptaufgabe der Frau. Und das ist schon ein Unterschied, ob ich in erster Linie diese Prägung und die Erziehung und die Korrektur und die Begleitung von meiner eigenen Mutter erfahre als Kind oder ob dafür für den größten Anteil der Wochenzeit eben staatlich ausgebildete Erzieherinnen verantwortlich sind, die für viele andere gleichzeitig noch zuständig sind und die zu meinem Leben nie diese, so gut sie es auch meinen und so liebevoll sie auch sein mögen, nie diese innige Beziehung haben werden, wie meine Mutter das zu mir hat. Das alles erfordert Zeit und Einsatz. Das kann man nicht in einer gestressten Stunde nach Feierabend machen, auch wenn man diese Zeit als Quality Time dann verbrämt. Die Schauspielerin Joan Woodward hat mal Folgendes gesagt. Sie hat gesagt, meine Karriere hat wegen meiner Kinder gelitten und meine Kinder haben wegen meiner Karriere gelitten. Ich musste mich zweiteilen und war nicht in der Lage, auf einer der beiden Bühnen meiner Aufgabe voll nachzukommen. Ich kenne keinen Menschen, der beides mit Erfolg tut und ich kenne eine Menge Mütter, die im Arbeitsleben stehen. Und darum ist die Leitfrage, die sich aus dem, was hier im Titusbrief steht, ergibt, nicht für die Frau, nicht, wie kann ich Karriere und Kinder am besten miteinander vereinbaren? Das ist heute, wenn Sie die offizielle Diskussion in der Gesellschaft verfolgen, die Leitfrage. Wie kann ich Karriere und Kinder am besten miteinander vereinbaren? Es wird alles unter ökonomischen und Karrieregesichtspunkten verhandelt. Und Paulus sagt, das ist nicht die Frage, sondern die Frage für die Frau ist, was brauchen meine Kinder, was braucht meine Familie? Was braucht mein Mann? Natürlich, so zu leben erfordert ganzen Einsatz, es erfordert aber auch einen klaren Kopf. Und darum ist die dritte Anweisung an die Frauen, sei besonnen. Also damit ist auch die rationale Kompetenz angesprochen. Die Frau soll eben kein naives Dummchen sein. Sie soll verstehen, sie soll reflektieren, sie soll besonnen sein. Was ist Gottes Schöpfungsordnung? Was braucht mein Haus wirklich? Und was will mir im Gegensatz dazu der Zeitgeist unterjubeln? Wo werde ich durch die Medien, durch Filme manipuliert möglicherweise? Sei besonnen. Und das sollen die älteren Schwestern den jüngeren Frauen vermitteln, nahebringen. Besonnen, das heißt auch Urteilsvermögen. Erlerne Urteilsvermögen, dass ich die richtigen Prioritäten setze. Dass ich die Entscheidungen abwäge und bewusst treffe. Und zu dieser Besonnenheit gehört auch noch dieser Aspekt der Selbstdisziplin, der Selbstbeherrschung. Sei besonnen, lass dich nicht treiben von unkontrollierten Emotionen. Klar, das passiert immer mal, dass man ausrastet. Und wir sind ja als Menschen auch immer noch Sünder. Aber unser Ziel soll sein, und Paulus sagt hier auch besonders, das Ziel der Frauen soll sein, sei besonnen. Und so wie die Frau in ihrem Denken und ihrem Entscheiden integer sein soll, so soll sie es auch in ihrem moralischen Verhalten sein. Das ist das vierte, sei keusch. Liebe deinen Mann, liebe deine Kinder, sei besonnen. Viertens, sei keusch. Das meint vor allem die Treue gegenüber ihrem Mann. Die Treue gegenüber ihrem Mann. In Gedanken, Worten und Taten. Und Paulus nennt als Beispiel das Gebiet der Sexualität. Auf Kreta gab es viel Untreue, viel rücksichtslosen Umgang mit Sexualität. Es war wahrscheinlich so, dass das Meinungsklima bestimmte sexuelle Verfehlung als Kavaliersdelikt einordnete. Und Paulus sagt, bei euch soll es anders sein. Auch dadurch sollt ihr der nichtchristlichen Welt ein Beispiel geben. Ihr sollt euch ganz füreinander aufheben. Und dann könnt ihr einander auch vollkommen vertrauen. Und einander eure Zweisamkeit in Freude leben. Sei keusch. Und dann das fünfte, und das ist wahrscheinlich die umstrittenste Lektion in diesem Curriculum, Sorge für dein Haus. Sorge für dein Haus. Da steht im Griechischen das Wort oikurgos, da steckt oikos drin für Haus. Gut haushaltend. In der Schlachterübersetzung gibt es für diesen Begriff eine interessante Erläuterung. Das heißt, dass sie sich gewissenhaft und treu um die Angelegenheit des Hauses und der Familie kümmern soll. So erklärt das Schlachter und das ist ganz gut erklärt. Und ich denke, an diesem Punkt ist der Gegendruck der Gesellschaft besonders stark. Besonders stark. Sorge für dein Haus. Und immer wieder sehen sich Frauen, die dieser Aufgabe sich stellen wollen, Verdächtigungen ausgesetzt, wie sie zum Beispiel die damalige Familienministerin Frau von der Leyen geäußert hat. Die Hausfrauen, die sitzen den ganzen Tag zu Hause vor dem Fernseher und essen Chips. So hat sie sinngemäß gesagt. Ich denke, eine Frau muss schon sehr stark sein und sehr viel Selbstbewusstsein haben, wenn sie sich davon nicht umhauen lässt. Und dann diese ständige Meinungsmache, ja, die Minderwertigkeit der Arbeit zu Hause, ja, das wird gar nicht gewürdigt, gar nicht gewichtet, was das bedeutet für eine Familie, für eine Gesellschaft, für eine Kultur. Was das bedeutet für die psychische Gesundheit der nächsten Generation. Und dann gab es diesen zusätzlichen Schub zu Beginn der 90er Jahre durch die Wiedervereinigung. Auch das gehört zu dem schwierigen Erbe, was wir aus der DDR übernommen haben. Dass es dort für viele selbstverständlich gewesen ist, für die Frauen, dass sie berufstätig waren, schon sehr früh. Dass es Kinderkrippen gab, schon sehr früh. Ja, richtig, manche brauchen einfach das Geld. Das ist ein Problem, das ist eine Not. Aber es ist schon mal ein anderes Motiv, ob ich sage, ich mache das, weil wir leider so nicht durchkommen. Oder ob ich sage, ich mache das, weil ich meine Karriere machen will. Außerdem kann man immer die Frage stellen, worauf kann ich verzichten? Und die Mutter zu Hause ist für Kinder als Dauer wahrscheinlich wichtiger als eine weitere Urlaubsreise oder ein zweites Auto. Sorge für dein Haus. Und sogar in evangelikale Kreise ist ja dieses Denken eingezogen, dass es für Mann und Frau eigentlich keine unterschiedliche Platzanweisung gäbe. Dass eigentlich mehr auf persönliche Vorlieben und Begabungen ankäme. Und selbst wo man es nicht erwartet, hat sich dieses Denken eingeschlichen. Es gibt von Manfred Siebald, den ich ja an vielen Stellen sehr schätze, dieses Lied, ich habe gebügelt. Das ist humorvoll, da beschreibt er, wie seine Frau weg ist und er mal bügeln müsse. Dagegen ist ja nun nichts zu sagen, wenn die Hemden das aushalten. Aber problematisch ist dann jene Strophe, die er hier schreibt. Er sagt, wir beide glaubten doch noch nie an jene alten Rollen, die Menschen sich erdachten, und wir glauben auch nicht dran, dass wir nun diese Rollen einfach nur vertauschen sollen. Wir packen beide das, was wir am besten können, an. Aber es ist nicht so, dass sich das alles nur Menschen ausgedacht haben. Bestimmte Dinge, ja, bestimmte Traditionen, ja. Aber die Schöpfungsordnung haben sich nicht Menschen ausgedacht. Und natürlich gibt es innerhalb der von Gott gegebenen Schöpfungsordnung sehr viel Spielraum, spezielle Schwerpunkte zu setzen, je nach Begabung. Natürlich. Aber das hebelt nicht die Schöpfungsordnung aus. Das sind nicht einfach nur Rollen, die Menschen sich ausgedacht haben. Was Paulus hier beschreibt, ist keine soziologisch definierte Rolle. Es ist Gottes Schöpfungsordnung. Und Paulus legt es den älteren Damen ans Herz und sagt, lehrt das die jungen Frauen. Wörtlich lehrt sie, eine gute Hausfrau zu sein. Eine gute Hausfrau zu sein. Das heißt nicht nur putzen, kochen, einkaufen, sondern es ist eine Gestaltungsaufgabe. Im ersten Timotheusbrief schon hatte Paulus etwas für die Witwen gesagt. Er hatte gesagt, ich rate den jüngeren Witwen, dass sie wieder heiraten und eine Familie gründen. Und dann hat er gesagt, wie sie das machen sollen. Die jüngeren Witwen sollen wieder heiraten, Kinder gebären, den Haushalt führen. Den Haushalt führen. Und da steht im Griechischen ein hochinteressantes Wort, das heißt oikodespoteo. Das heißt, sie sollen die Despoten des Hauses sein, im allerbesten Sinne. Und Haus meint eben nicht nur das äußere Gebäude, wir sagten das schon, sondern einen Lebensstil. Dietrich Bonhoeffer hat das angesichts des dramatischen Einbruchs der Nazi-Diktatur in die Privatsphäre der Familien in seiner berühmten Traupredigt aus der Zelle der Nazis geschrieben, für die Hochzeit eines lieben Freundes Und da hat er geschrieben, der Ort, an den die Frau von Gott gestellt ist, ist das Haus des Mannes. Was ein Haus bedeuten kann, ist heute bei den meisten in Vergessenheit geraten. Uns anderen ist es aber gerade in unserer Zeit besonders klar geworden. Es ist mitten in der Welt ein Reich für sich, eine Burg im Sturm der Zeit, eine Zuflucht, ja ein Heiligtum. Es hat seine Ruhe in Gott, es hat von Gott seinen eigenen Sinn und Wert, sein eigenes Wesen und Recht, seine eigene Bestimmung und Würde. Es ist eine Gründung Gottes in der Welt, das Haus. Es ist der Ort, an dem, was auch immer in der Welt vorgehen mag, Friede, Stille, Freude, Liebe, Reinheit, Ehrfurcht, Gehorsam und in allem Glück wohnen soll. Es ist die Berufung und das Glück der Frau, diese Welt in der Welt dem Manne aufzubauen und in ihr zu wirken, schreibt Dietrich Bonhoeffer aus der Nazizelle heraus in der Mitte des 20. Jahrhunderts. Das ist das Haus. Unterstützung für den Mann und das verstärkt dessen Wirkungsmöglichkeiten in der Welt. Die Kinder prägen, die nächste Generation auf den Weg bringen. Ich frage Sie, wer bereitet die jungen Mädchen darauf vor, später einmal selbst in diesen Generationenvertrag einzusteigen? Welches Vorbild von Ehe und Familie, von Mannsein und Frausein lernen unsere Kinder durch ihre Eltern kennen und durch ihre Mütter? Hilfe für Bedürftige, ehrenamtliche Dienste in der Gemeinde und in der Gesellschaft. Das Haus steht für die Freiheit. Das Haus steht auch für die Gestaltungsfreiheit der Frau. Sie kann andere Frauen zum Beten einladen, sie kann Krankenbesuche machen, sie kann Einsame trösten, sie kann ausführliche Telefonate führen, um anderen beizustehen. Sie kann ihr Haus zu einer Zuflucht für andere machen. Und übrigens lebt auch die Gesellschaft davon, dass sich Frauen in Ehrenämtern engagieren. Viele soziale Arbeitsbereiche könnten überhaupt nicht mehr funktionieren, wenn es das nicht gäbe, wenn alles nur noch Erwerbsarbeit wäre. In Freiheit ein Haus zu führen. Dazu muss man nicht reich sein. Das bietet so viele Gestaltungsmöglichkeiten. Und ich sage immer, je besser ausgebildet jemand ist, umso leichter kann er diese Gestaltungsmöglichkeiten nutzen. Und lassen Sie mich das an diesem Punkt auch noch sagen. Hausfrau ist kein Widerspruch zu akademischer Bildung. Und deswegen rate ich jungen Christinnen, immer wenn sie die Begabung haben, machen sie ein Studium, wenn es geht. Oder auf einem anderen Wege eine gute Ausbildung. Es gibt ja viele Möglichkeiten. Das weitet den Horizont, das schult ihr Urteilsvermögen. Das hilft ihnen, dass sie lernen, sich mit komplexen Inhalten auseinanderzusetzen. Und umso besser können sie dann anderen wieder Rat geben und sie fördern und sie verstehen. Und das wird dem ganzen Haus zugutekommen. Es ist ein großer, großer Auftrag hier. Und Paulus sagt, es ist die Aufgabe der älteren Frauen, den jüngeren Frauen dabei zu helfen, dass sie diese Chancen erkennen, diese Gestaltungsmöglichkeiten. Es ist, als ob Paulus sagen würde, geht keine Kompromisse ein. Macht eure Familie zu eurer Priorität. Setzt euch da wirklich ein. Macht ganze Sache. Und wenn der Job sich so entwickelt, dass er sich ständig mit eurer Priorität reibt, dann verzichtet lieber auf das zusätzliche Geld. Und dafür kann der Rat der erfahrenen Frauen eine große Hilfe sein. Ich denke auch Ermutigung in Krisenzeiten, wenn man erschöpft ist, frustriert, wenn die Frau sich auch in dieser Aufgabe nicht richtig gewürdigt sieht. Was kann das für eine Hilfe sein, wenn sie mal bei einer älteren Christin dann ihr Herz ausschüttet? Ich denke, dass manchen deshalb der außerhäusliche Beruf so attraktiv erscheint, weil man hier vermeintlich mehr Anerkennung bekommt. Und deswegen sind an diesem Punkt auch besonders der Ehemann gefragt und natürlich die Kinder, das zu achten und anzuerkennen und auch zu würdigen, was die Mutter, was die Frau im Hause tut und aufbaut und deutlich zu machen, wie dankbar wir dafür sind und wie viel es uns bedeutet und wie sehr es uns stärkt. Sorge für dein Haus. Und dann kurz das Sechste, sei gütig. Gütig, also sie soll kein Feldwebel sein, sie soll nicht mit harter Hand ihr Regiment durchziehen. Gütig, das beschreibt auch dieses Wesen, Geduld, Freundlichkeit. Sie soll nicht nur tüchtig sein, sondern liebevoll und warmherzig. Und natürlich sind unsere Nerven immer begrenzt in ihrer Kapazität. Das geht nicht nur Frauen so. Aber sie soll diese große Aufgabe sehen, wirklich menschliche Wärme in ihrem Heim zu fördern, dass es nicht nur ein Haus ist, sondern ein Heim, eine Zuflucht. Und dann das Letzte, ordne dich deinem Ehemann unter, sich ihren Männern unterzuordnen, damit das Wort Gottes nicht verlästert wird. Paulus beschreibt das ausführlicher in Epheser 5. Die Voraussetzung dafür ist eigentlich, dass der Mann seine liebevolle Führungsverantwortung wahrnimmt, auf die Gottes Schöpfungsordnung ihn behaftet. Das ist Auslegung von Epheser 5. dass er seine Frau beschützt, dass er seine Frau stark macht. Und die Frau soll sich ihm freiwillig unterordnen. Das heißt, sie soll seine Führung stärken. Die Frau soll ihrem Mann als mündige Beraterin zur Seite stehen. Sie soll ihn nach innen und nach außen mit Überzeugung unterstützen. Und unterordnen bedeutet eben dann auch, dass die Frau respektiert, dass der Mann vor Gott die letzte Entscheidungsverantwortung hat. Nicht darüber, was morgen auf dem Speiseplan steht, aber in den strategischen Weichenstellungen und inhaltlichen Entscheidungen, dass der Mann vor Gott die letzte Entscheidungsverantwortung hat. Und sie soll das respektieren und nicht nur dann, wenn er sowieso ihrer Meinung ist, sondern sie soll sagen, ich vertraue dir. Sie soll ihren Standpunkt deutlich machen. Sie soll nicht einfach den Mund halten. Sie soll ihren Mann wirklich in bester Hinsicht triezen. Sie soll ihn dazu auffordern, seine besten Argumente auf den Tisch zu legen und alles bis ins Letzte zu prüfen. Aber dann muss sie ihn freigeben und sagen, ich trage das mit, wie immer auch du entscheidest. Und er muss wissen, dass sie nicht so lange schmollt, bis er dann doch tut, was sie will. Denn dann wäre er nur ferngesteuert von ihr, dann würde er nicht wirklich entscheiden. Und wissen Sie, was dann passieren würde? Dann bestünde die Gefahr, dass der Mann in Zukunft, wenn er harmoniesüchtig ist und zu Hause seine Ruhe haben will, einfach das entscheidet, wovon er weiß, dass seine Frau das will. Und damit hätte er seine eigene Führungsverantwortung aber schon wieder verleugnet. Und das würde gerade seinen Auftrag, den Gott ihm gegeben hat, untergraben. Und darum stärken die Frau die Führungsverantwortung des Mannes, wenn sie ihn hart fordern und zugleich freigeben und sagen, ich vertraue dir, du wirst deine Entscheidung vor Gott verantworten. Das ist eine anspruchsvolle Aufgabe für die Frau. Alle diese 7 Punkte. Liebe deinen Mann, liebe deine Kinder, sei besonnen, sei keusch, sorge für dein Haus, sei gütig und ordne dich deinem Mann unter. Es ist eine echte geistliche Mutprobe, so zu leben. Zunächst für die Frauen eine Mutprobe, sich in diese Schöpfungsordnung einzufügen, eine lebenslange Mutprobe. Und es ist sicher auch eine lebenslange Übung für beide, für den Mann und die Frau an dieser Ordnung festzuhalten, immer wieder neu zu beginnen, Buße zu tun, wenn wir merken, dass wir aneinander schuldig geworden sind, dass der Mann erkennt, hier habe ich meiner Frau nicht die nötige Rückendeckung gegeben und nicht die nötige Fürsorge. Und dass die Frau erkennt, hier habe ich mich nicht wirklich untergeordnet, hier bin ich doch mehr meinen eigenen Emotionen gefolgt als dem Auftrag Gottes. Dass wir Buße tun, dass wir vor Gott Buße tun und dass wir auch einander um Verzeihung bitten. Und deshalb ist es so wichtig, dass eine Christin wirklich einen solchen Mann heiratet, dem sie so weit vertraut und den sie so sehr achtet, dass sie sich ihm unterordnen kann. Und umgekehrt ist es wichtig, dass ein Christ eine solche Frau heiratet, von der er weiß, dass sie bereit ist, diesen Weg mit ihm zu gehen. Charles Haddon Spurgeon hat über seine geliebte Frau Susanna Folgendes geschrieben. Er hat gesagt, sie ist überzeugt von ihrem Mann. Er hat das als Modell gewissermaßen der Aufgabe der Frau insgesamt beschrieben. Sie ist überzeugt von ihrem Mann, seiner ganzen Person, seinem Charakter, seiner Zuneigung. Die Liebe ihres Herzens gehört ihm. Er ist für sie wie eine eigene Welt, wie ein großer Schatz. Noch mit ihrem letzten Atemzug, schreibt Spurgeon, würde sie seinen Namen verteidigen. Er kann sich absolut darauf verlassen, dass sie anderen gegenüber nur Gutes von ihm sagt. Seine Dankbarkeit betrachtet sie als ihren größten Lohn. Und sogar in der Art, wie sie sich kleidet, denkt sie an ihn, um ihm zu gefallen. Seine Projekte sind auch ihre. Sie ist überzeugt von seinem Einsatz. Eine solche Frau als wirklicher Gefährte und Kamerad gestaltet die Ehe als ein Modell für unser Verhältnis zu Gott. Sie lebt in einer Einheit mit ihrem Mann, wie wir sie auch mit unserem Herrn haben sollten. Zitat Ende. Es ist die Aufgabe der Männer, den Frauen diese Aufgabe leichter zu machen. Es ist die Aufgabe beider, ihren Kindern Gottes Leitlinien vorzuleben. Und dann hat Paulus uns ja an diesen Versen erinnert, es gibt noch diese weitere Hilfe, diese älteren Frauen. Das ist die wirkliche Frauenpower, von der die Feministen nur träumen können. Helft einander. Helft einander, dass dieser weibliche Generationenvertrag bei euch gelebt wird. Wir brauchen solche Frauen in unseren Familien und Gemeinden. Und ganz zum Schluss ein Hinweis, den wir auf keinen Fall übersehen dürfen. Was Paulus hier beschreibt im Auftrag Jesu, das richtet sich an Frauen, die eine wichtige Vorentscheidung getroffen hatten. Sie waren Christen geworden. Sie lebten in einer persönlichen Beziehung mit Jesus und mit dem Vater im Himmel. Sie wussten um die Vergebung ihrer Schuld. Und sie wussten sich in ihrem Gewissen allein an das Wort Gottes gebunden. Und darum kann Paulus ihnen zumuten, weil diese Frauen das wussten. Mein persönliches Leben liegt in der liebevollen Hand des persönlichen Gottes. Kann Paulus diesen Frauen zumuten, diese Mutprobe zu wagen. Denn wenn der Gott, der mich liebt und der Maßarbeit mit meinem Leben macht, ein solches Modell für mich vorsieht, dann wird er mir auch helfen, da hineinzuwachsen. Dann wird er mir auf diesem Weg auch wirklich seine Freude schenken und ein erfülltes Leben. Und es ist nie zu spät, damit zu beginnen. Herr Jesus Christus, wir danken dir dafür, dass du uns auch in unserer weltlichen Existenz nicht allein lässt. Herr, dass du uns nicht auslieferst den ideologischen Konzepten unserer Gesellschaft und unserer Zeit, sondern dass du uns deine Offenbarung aus der Ewigkeit gegeben hast und dass du uns darin zeigst, wie wir in deinem Sinne leben dürfen und sollen. Herr, bitte gib uns dazu die Bereitschaft, gib uns dazu auch deine Kraft. Vergib, dass wir immer wieder auch an unserer Sünde scheitern, Herr. Aber danke, dass du treu bist und dass du versprochen hast, deine Leute durchzutragen, Herr. Und so bitten wir dich, hilf unseren Familien. Hilf, dass wir auch in unseren Familien so leben, dass es zu deiner Ehre gereicht, Herr. Und hilf denen, die ihren Weg als Single gehen, dass sie darin auch ein voll erfülltes Leben vor dir haben und ihren Auftrag wahrnehmen. Und gib, dass wir gemeinsam in deiner Gemeinde uns stärken und ermutigen und zu deiner Ehre leben. Amen.
Sie hörten eine Predigt von Dr. Wolfgang Nestvogel, Pastor der Bekennenden Evangelischen Gemeinde Hannover. Haben Sie Fragen? Schreiben Sie eine E-Mail an info@wolfgangnestvogel.de. Wolfgang Nestvogel in einem Wort geschrieben. Wenn Sie unseren Dienst finanziell unterstützen möchten, finden Sie alle nötigen Angaben auf unserer Homepage. Sie sind herzlich eingeladen, uns einmal persönlich im Gottesdienst in Hannover zu besuchen. Unsere Homepage lautet www.beg-hannover.de. Gott segne Sie.